Schön, dass ihr alle da seid und mich gut versteht. Vor sehr langer Zeit suchte Gott eine Führungspersönlichkeit in seinem Unternehmen. Wer sollte König werden in Israel? Um sie zu finden, schickte er einen sehr erfahrenen Headhunter auf den Weg, nämlich den Propheten Samuel. Der führte dann verschiedene Interviews mit geeigneten Männern und er war eigentlich immer total begeistert von diesen Männern, die da vor ihm saßen und von ihren Qualitäten und dachte, den stelle ich ein. Aber dann kam die leise Stimme Gottes übers eingebaute Smartphone. Nein, der ist es nicht. Der sieht zwar äußerlich gut aus, aber der ist nicht geeignet. Am Ende schien keiner mehr da zu sein. Dann wurde noch ein kleiner Hirtenjunge namens David gebracht, der äußerlich ja nun gar nicht wie ein König aussah. Er dachte, naja, aber Gott sagte dann zu ihm über die Hotline, der ist es. Und warum? Äußerlich deutet nichts darauf hin, aber sein Herz, das qualifiziert ihn für diese Führungsposition, qualifiziert ihn dazu, um ein Mensch zu sein, der Leben hervorbringt und der etwas Gutes bewegt. Und dann heißt es so zusammenfassend in 1. Samuel 16, 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Also es kommt weniger auf das Äußere an, sondern darauf, was da drin ist. Das ist heute das Thema der Predigt. In der Bibel wird geschildert, wie ein Vater seinen Sohn genau auf diese Zusammenhänge eindringlich hinweist. Denn natürlich möchte jeder Vater, jede Mutter, dass das Leben der Kinder gelingt. Wir werden jetzt hineinhören in dieses Gespräch oder diese Rede des Vaters an den Sohn. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns identifizieren mit der Position des Sohnes bzw. der Tochter. Und dass wir in der Stimme des Vaters hier auch die Stimme Gottes hören, der zu uns spricht und der möchte, dass dein Leben und dass mein Leben gelingt. In Sprüche 4, 20 bis 27 heißt es, mein Sohn oder auch meine Tochter, achte auf meine Worte, neige dein Ohr meiner Rede zu, lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie tief im Herzen. Denn Leben bringen sie dem, der sie findet, und Gesundheit seinem ganzen Leibe. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Deine Augen sollen gerade ausschauen, deine Blicke richte nach vorn. Vermeide alle Falschheit des Mundes und Verkehrtheit der Lippen, halte von dir fern. Ebne die Straße für deinen Fuß und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab, weder rechts noch links, halt deinen Fuß vom Bösen zurück. Vielleicht magst du mal deine Hand auf dein Herz legen. Es ist, mag nicht jeder, aber vielleicht hast du die Freiheit jetzt, das zu tun. Du spürst es, dein biologisches Herz, wie es klopft. Es versorgt den ganzen Körper mit Blut und dadurch mit Sauerstoff und Kraft. Leben strömt durch jede Zelle. Wunderbar von Gott gemacht. Du spürst auch, wie es schlägt, spürst auch deine Gefühle und viele Dinge, die du vielleicht auch gar nicht so einordnen kannst. Ja, wenn das Herz ins Stolpern gerät, dann kommt das Leben aus dem Takt. Menschen mit Herzproblemen fangen an, neue Prioritäten zu setzen und ihr Herz zu hüten, wenn man vorher gar nicht daran gedacht hat, dass es notwendig sei. Sie fangen an, sich dafür zu interessieren, wie es da drinnen aussieht und versuchen, für ihr Herz zu sorgen. Sie achten zum Beispiel darauf, dass es nicht überlastet wird, genügend Ruhe bekommt. Vielleicht nehmen sie auch bestimmte Nahrungsmittel zu sich, die das Herz stärken und ernähren. Es ist natürlich besser, man fängt früher damit an, bevor das Herz ins Stolpern gerät. Wenn in der Bibel vom Herzen die Rede ist, müssen wir aber unsere Hand eigentlich nicht nur hier hinlegen, sondern auch an eine andere Körperstelle. Habt ihr eine Idee? Bauch, sagst du, aber auch gut, ne? Ja, genau, hier, genau dahin oder dahin, da an den Kopf. Das ist jetzt ein ungewöhnlicher Gedanke vielleicht für euch, weil ihr mit dem Herzen ja immer die Gefühle verbindet, ne? Und das hat ja mit dem Denken nichts zu tun, oder? Nun, der Begriff Lev, auf Hebräisch jetzt, steht 858 Mal im Alten Testament, also recht oft, und meint dort nicht nur wie also das biologische Herz und die Gefühlsebene, sondern eben auch schließt er unser Denken, also wie wir sagen, die Kognitionen, also unser Verstand mit ein. Hans-Walter Wolf, der Theologe, sagt, das Herz ist in der Bibel ein wahrnehmendes Organ, es ist zum Verstehen bestimmt. Also deshalb hat dieses Herz ja auch Ohren, darüber habt ihr euch vielleicht schon Gedanken gemacht, ne? Was diese Ausstülpungen hier an der Seite sein sollen. Also ein symbolisches Herz, ein Herz mit Ohren, das sind übrigens eigentlich Hände, die hat meine Frau nach Hinde gebunden. Ne? Gell? Könnte man noch einen Mund hinmachen und Nase und vielleicht auch Füße, ja, weil eigentlich hängt ja alles zusammen und alles am Herzen. Das ist so die Botschaft. Der Hebräer denkt weitgehend mit dem Herzen, heißt es dann in der theologischen Realenzyklopädie. Das ist für uns einfach ein ungewöhnlicher Gedanken, weil wir denken, ich habe da meine Gefühle. Da setzt das Denken aus. Aber wenn die Bibel vom Herzen spricht, denkt sie so eigentlich primär an das Denken und natürlich auch an die Gefühle und an den Willen. Es gehört alles zusammen. Aber das Herz denkt, der Mensch denkt mit dem Herzen. Denken, fühlen und wollen gehören in der Bibel untrennbar zusammen und finden in der Mitte des Menschen, im Herzen eben zusammen. Und hier läuft sozusagen alles hinein in das Herz. Das Herz hat überall hin seine Sensoren in den Körper und natürlich auch die Sinneswahrnehmung in die Welt. Das läuft alles hier im Inneren, im Herzen zusammen, soll da verarbeitet werden. Gedankliche Klarheit soll hier reinkommen, im Hören auf Gottes Stimme und dann Entscheidungen getroffen werden, die dem Leben eine gute, segensreiche Richtung geben. So ist es gedacht. Im Idealfall geht es dann alles auch sehr gut. Ein Strom des Lebens und des Segens fließt aus unserem Herzen, gerade auch wenn wir aus der Verbindung mit Gott kommen, unserem Schöpfer. Und es wird ein Segensstrom, der in diese Welt fließt. Und das ist wunderschön dargestellt hier, ein eingefastetes, behütetes Herz, in dem wirklich so Fruchtbarkeit da ist, dass seine Energie vom Kreuz bekommt und dann so überströmendes Leben hinein in diese Welt. Es ist wichtig, dass wir solche positiven Bilder im Herzen tragen. Gott will uns damit prägen, er malt uns das vor Augen. Doch wenn wir nicht gut mit unserem Herzen umgehen, kann es auch vergiften und toxisch werden. Davids Leben als König fing ja gut an. Er hatte viele Erfolge und er war reich gesegnet, solange er so lebte, mit Achtung auf sein Herz. Aber sein Herz geriet aus dem Takt, als er in seinem Herzen entschied, Ehebruch zu begehen. Ähnlich war es auch bei König Salomo, also seinem Sohn, der ja auch so das, wie soll ich sagen, der Inbegriff der Weisheit ist. Also die Weisheit von König Salomo, die ist ja sprichwörtlich, und das sind ja die Sprüche. Und trotzdem hat er dann eigentlich seine Weisheit preisgegeben, als er in seinem Herzen falsche Entscheidungen getroffen hat. Als er sein Herz nicht mehr behütet hat, als er andere Einflüsse, die nicht gut sind und nicht mit Gottes Willen übereinstimmen, hineingelassen hat. Und so wurde er dann auch ja, untreu Gott gegenüber. Beide hatten zugelassen, dass ihre Herzen toxisch und vergiftet wurden. Vor 14 Tagen, ich esse wahnsinnig gerne Äpfel, da habe ich einen Apfel aus dem Keller geholt wieder mal. Da beiße ich jetzt rein und ich habe den auch mitgebracht heute. Ich habe ihn dann nicht gegessen. Das hatte auch seinen Grund, weil ich habe zum Glück noch rechtzeitig hingeschaut. Also inzwischen kann man das richtig gut sehen und auch ein bisschen riechen. Der Apfel war innerlich schon am Verfaulen. Und vor 14 Tagen habe ich gesagt, den muss ich in die Predigt mitnehmen. Das ist das tolle Beispiel, was ich hier zur Veranschaulichung mitbringen kann, dass so ein Apfel ungenießbar wird, wenn er von innen her verfault. Aber man sieht es erstmal äußerlich noch nicht. Höchstens, wenn man so kräftig reinbeißt und dann ihn dann gerne wieder ausspucken möchte. Das ist jetzt kein positives Bild, aber das ist die Realität, die uns passieren kann. Wenn wir wenn innerlich so ein Zersetzungsprozess beginnt. Dieser Apfel hier, ich muss es sagen, er ist nicht mehr zu retten. Also nicht für mich, also ich kriege das nicht hin. Bei uns und bei dir und bei mir, solange wir atmen und leben, ist es etwas anderes. Wir sind zu retten. Deshalb ist das Evangelium da und die Vergebung, von der du letzten Sonntag gesprochen hast, Pierrick, um uns zu reinigen und zu entgiften. Gott will uns vergeben, wenn das der Fall ist, und wir kriegen dann ein neues Herz. Also noch einen besseren, schöneren Apfel, in den man dann auch gerne reinbeißen kann. Vielleicht will das jemand nachher tun. Ich werde ihn verschonen, ich habe noch mehr zu Hause. Ja, und der ist erlaubt, dieser Apfel. Wir können ihn vorher nochmal waschen. Aber das ist der Punkt, nochmal kurzer Verweis auf die Predigt vom letzten Sonntag. Das war super, dass die am Anfang dieser Predigtreihe kam, Entgiftung, weil immer wieder geschieht die Entgiftung dadurch, dass Gott uns vergibt, dass wir zu Gott kommen und sagen, da ist so ein Keim reingekommen, der mich von innen her zersetzt und ich bringe ihn dir und bitte dich, vergib mir und Gott vergibt mir. Und er gibt mir sozusagen ein neues Herz, er erneuert mich und ich kann dann wirklich wieder zuversichtlich nach vorne gehen. Also, wir wissen, warum es wichtig ist, auf das Herz zu hüten. Ja? Das haben wir jetzt verinnerlicht. Warum ist das überhaupt wichtig? Und jetzt möchte ich mit uns noch darüber nachdenken, wie das praktisch aussehen kann, dass wir das Herz hüten. Das Wort Gottes gibt uns hier einfach in diesem Text so richtigen kleinen Fahrplan mit, wie das aussehen kann. Und das Erste ist, nimm Platz am Herzen Gottes. Das heißt, mein Sohn, meine Tochter. So heißt es am Anfang gleich, mein Sohn. Und ich habe die Freiheit und denke, das darfst du so hören, auch meine Tochter, mein Kind. Diese Worte kann man schnell überlesen, aber ich finde sie sehr wichtig, weil in ihnen die herzliche Liebe des Vaters zu seinem Kind zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, der erste Schritt, um mein Herz zu hüten, ist, dass ich anfange, mich an Gottes Herzen anzulehnen. Im Evangelium wird berichtet, dass der Jünger Johannes beim Mahl am Herzen Jesu ruhte. Denkt man, warte, soll doch mal was Sinnvolles tun. Kann er nicht mal arbeiten? Nein, ab und zu ist es wichtig und sehr oft als Grundlage unseres Lebens, dass wir ruhen am Herzen Gottes. Dafür ist uns dieses Bild gegeben, dass wir nah am Herzen Gottes leben, der uns sagt, ich liebe dich, meine Tochter, mein Sohn. Und sagst du, ich weiß nicht, ob ich so liebenswert bin. Ja, doch, du bist liebenswert. Nicht nur das biologische Herz, sondern auch unser geistliches Herz braucht Ruhe und vor allen Dingen die Erfahrung, geliebt und angenommen zu sein. Vielleicht sollten wir auch mal zu unserem biologischen Herzen sagen, ich hab dich lieb, ich nehme dich an. Der tiefere Sinn des Sabbats, das ist mir heute Morgen nochmal klar geworden, oder auch der Gebets- und Fastenzeiten, so wie wir jetzt eine haben vor Karfreitag und Ostern, der tiefere Sinn ist, dass wir lernen, auf falsche Tröstungen mal zu verzichten. Es gibt ja so viele Dinge, mit denen ich versuche, mich zu trösten. Ne? Mal eine Schokolade und keine Ahnung, irgendein Film oder ein Glas Wein oder was man so tut, um sich zu trösten. Aber dass wir darauf mal verzichten und sagen, ich verzichte darauf, weil ich den eigentlichen Trost, nämlich das Leben in deiner Gegenwart, Herr, und deine Nähe wirklich suchen will und erfahren will und mich anlehnen will bei dir. Das kann erstmal richtig ungewohnt sein, weil wir ja gelernt haben, uns immer mit so vielen anderen Dingen zu trösten. Aber das ist auch ein Stück Entgiftung, Detox. Unser Körper, der sagt, oh, ich brauche das aber jetzt, ich brauche das. Nein, aber da ist der Schrei unseres Herzens, das sagt, ich möchte mich so gerne bei meinem Schöpfer anlehnen. Augustinus, der große Kirchenvater, hat gesagt, du hast uns auf dich hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. In deiner Predigt, Pierik, hast du am letzten Sonntag die verschiedenen Bedeutungen der Sünde beschrieben an Psalm 32. Und die erste hatte den Sinn oder besagte, dass wir uns losreißen, also die Beziehung abbrechen. Und ich glaube, das ist so ein Stück diese Ursünde. Wir brechen die Beziehung zu Gott ab, reißen uns los von ihm, auch voneinander und nehmen das einfach so in Kauf. Aber Gott will uns vergeben. David hat es gemerkt, es ist ja im Psalm Davids, Psalm 32, Gottes Hand lag schwer auf ihm, da bekannte ich die Schuld meiner Sünde und du verhehlte meine Missetat nicht und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Boah, fällt alles ab. Wieder dieser, kommt totales neues Herz, Erneuerung. Das kann Gott. Durch Jesus können wir wieder an Gottes Herz kommen. Er empfängt uns mit offenen Armen, vergibt uns, weil er uns liebt. Mein Sohn, meine Tochter, komm. Das ist so das erste Mittel zum Hüten unseres Herzens, deines Herzens. Das zweite. Das heißt, neige dein Ohr meiner Rede zu, lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie tief im Herzen. Das heißt, achte auf meine Worte. Also unser Herz hat Ohren, das haben wir gerade gehört oder gesehen auch an dem roten Kissen. Und dieses Herz hört viele Stimmen von innen und von außen. Manchmal ist es fast zu viel. Ne? Man sagt, boah, diese vielen Eindrücke und wie soll ich das alles verarbeiten? Wie können wir da Gottes Worte heraushören? Das ist die Frage. Der Vater, der zu uns spricht. Ich glaube, wir müssen mit seiner Stimme vertraut werden und unsere Wahrnehmung lenken. Also das können wir. Wir können unsere Wahrnehmung lenken. Also du kannst jetzt auch hier sitzen und auf Durchzug schalten. Wie ich es in der Schule oft gemacht habe. Ich habe dann auf Durchzug geschaltet und habe an ganz andere Sachen gedacht. Aber ich kann auch mitten in irgendwo sitzen und die Leute reden alle und da ist irgendwas, was mich total interessiert. Sag mal ruhig, ich will das hören und ich schaffe es doch noch, das eine zu hören, weil es für mich so wichtig ist. Wir können unsere Wahrnehmung lenken. Und das ist sehr, sehr wichtig. In Jesaja 50,4 heißt es, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Das ist doch die Lösung. Er weckt mich einfach auf morgens, ne, dass ich hinhöre. Was machst du jetzt, wenn er dich nicht weckt? Oder du das Gefühl hast, er weckt mich aber nicht. Dann bleibe ich halt liegen. Ne? Dann mache ich dir einen Vorschlag. Dann hilf einfach ein bisschen nach. Ne? Das ist eine gute Lösung. Ich meine, vielleicht weckt er dich ja auch am Abend dann oder mittags oder. Aber ich will das jetzt auch gar nicht zum Gesetz erheben. Manch einer sagt, ich habe voll abends vom Einschlafen gehen die Zeit, die mich dann auch durch die nächsten 24 Stunden trägt oder über den Tag verteilt, mehrere Zeiten, wo ich so in Kontakt mit Gott komme. Aber das ist ein Symbol einfach dafür, dass du sagst, du richtest deine Achtsamkeit darauf, du möchtest Gott hören. Ich will da auch der Kreativität keine Grenzen setzen. Ich finde, der Morgen ist eine gute Zeit, aber vielleicht liegt es daran, dass ich ein Morgenmensch bin. Ich brauche den auch gar nicht mehr, den Wecker, ich wache immer auf. Ja, das ist gut. Na, aber nicht immer, manchmal würde ich auch schon gerne länger schlafen. Genau. Ja, es geht um meine Entscheidung, ich will hinhören, ich will mir Gedanken über Gottes Wort machen und ich will mich von seiner Wahrheit prägen lassen. Und das hat David vermutlich vergessen. Er hat vergessen, seinen Wecker zu stellen. Es gibt diese Geschichte auch leider im Alten Testament, dass David spät aufgestanden ist. Weiß nicht, ob er Party gefeiert hat am Tag vorher. Die Soldaten waren alle im Kampf, alle waren unterwegs, war irgendwie nichts los. Dann ist er auf dem Dachgarten spazieren gegangen, so hatte irgendwie Leerlauf emotionalen. Das Herz war leer. Ja, und er war verkatert. Dann guckt er so ein bisschen in der Gegend rum und wen sieht er? Die schöne Nachbarsfrau Bathseba beim Bade. Wahrscheinlich ziemlich natürlich. Ja? Ja, was macht er? Er denkt darüber nach. Er bewegt dieses Bild so in seinem Herzen, bewegt es so hin und her. Es ist fast eine Art von Meditation. Ne? So diesen Gedanken malt das sich aus, vielleicht malt er das dann auch noch, visualisiert er das, hängt sich das an die Wand. Ja, und das Ende vom Lied ist, dass er sie zu sich ruft und mit ihr schläft, obwohl sie die Frau eines anderen ist. Was für ein Wechsel. Der falsche Gedanke, den er in sein Herz reingelassen hat, hat sein Herz vergiftet und dazu geführt, dass das Leben, oder das eigentlich aus ihm rauskam, mehr tot war. Es hat dann Tod und Verderben gebracht, hat dann den Ehemann schließlich um die Ecke gebracht und so weiter. Also eine ganze Folge von schlechten Dingen, die daraus hervorgegangen ist. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Das, worauf wir achten und was wir in unserem Kopf bewegen, in unserem Herzen bewegen, das prägt uns. Und statt der guten Gedanken Gottes lassen wir oft andere Gedanken in unser Herz und meditieren darüber. Das heißt, wir bewegen es immer wieder hin und her. Was für Gedanken sind das? Sorgen zum Beispiel. Ne? Kann man auch drüber meditieren. Also wenn man sagt, ich kann nicht meditieren, wenn du dir Sorgen machen kannst, kannst du auch meditieren. Ne? Das heißt, immer wieder die gleichen Gedanken denken. Ne? Oder Hass. Boah, ich finde den so übel, den Typ. Gier, boah, das will ich haben. Neid, Unversöhnlichkeit, Ärger. Und alles das sind Dinge, das sind auch Gedanken, das sind nicht nur Gefühle. Und wenn wir die so richtig schön bewegen in unserem Herzen, dann vergiften sie unser Herz und prägen unser Leben negativ bis hinein ins Somatische, in den Körper hinein. Das ist so die andere Seite der Medaille. Das heißt ja hier, achte auf, neige dein Ohr meiner Rede zu, denn Leben bringen sie dem, der sie gefindet, und Gesundheit seinem ganzen Leibe. Das ist voll krass, wie modern die Bibel ist. Psychosomatisch. Aber hier positiv. Gottes Wille ist Heilung. Er will Gutes. Der Teufel, es gibt diesen Widersacher, der will uns in die andere Richtung drängen. Auch mit so negativen Gedanken. Wir brauchen Entgiftung. Achte auf meine Worte. Das Volk Israel versucht das tatsächlich umzusetzen. Das Wort der Worte ist für das Volk Israel das Schema Israel. 5. Mose 5, Vers 6. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen. Also da ist es wieder. Von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und Jesus sagt noch ergänzend, und deine Nächsten wie dich selbst. Das ist das Doppelgebot der Liebe. Das ist auch für uns eigentlich das Wort der Worte. Das sollten wir uns auch jeden Tag vor Augen halten. Sie haben das in so eine Rolle geschrieben, kleine Papierrolle, in so eine kleine Hülle gemacht und an ihre Türpfosten, in einer Mesusa. Und wenn die Israeliten rein und rausgehen aus dem Haus, dann fassen sie immer an, schauen auf diese kleine Rolle und werden immer daran erinnert, dass das Gottes Wille ist. Ja, und so wäre es doch cool, und das ist auch, ich begrüße jede Kreativität, die uns hilft, Gottes Wort so vor Augen zu behalten. Zum Beispiel, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Oder Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern genau, überwinde das Böse mit Gutem. Hoppa, cool, wenn ich das schon alleine verankere und damit so meditierend durch den Tag gehe, das gibt auch schon mal eine ganz andere Power. Nun, manchmal sind unsere Gedanken so verwickelt, dass es uns schwerfällt, einfach da Klarheit reinzukriegen. Es ist mir auch phasenweise immer wieder so gegangen, kann mir auch wieder passieren. Und dann ist es echt gut, dass es Menschen gibt, Seelsorger, geistliche Berater, gute Freunde, geistliche, die, zu denen man gehen kann und sagt, du kannst mir mal helfen, Klarheit in mein Herz hineinzubekommen, damit ich wieder eine gute Ausrichtung bekomme, damit das Leben wieder stimmt. Dazu möchte ich sehr ermutigen, so einen Klärungshelfer vielleicht auch mal in Anspruch zu nehmen. Manche ziehen sich auch regelmäßig in die Stille zurück. Nimm dir Zeit, für dein Herz zu sorgen. Es ist wichtig für dein ganzes Leben. Dann heißt es als nächstes, vermeide alle Falschheit des Mundes, Verkehrtheit der Lippen halte von dir fern. Also achte auf deine Worte. Warum ist es wichtig, auf seine Worte zu achten? Ich glaube ganz fest, dass es eine direkte Verbindung gibt vom Herzen zum Mund. Also, ich weiß ja nicht, ob das biologisch so, aber es gibt eine Verbindung. Von innen zum Mund. Unser Herz braucht Stimmigkeit. Also wenn mein Herz merkt, dass das, was ich sage, nicht mit dem, mit den Überzeugungen übereinstimmt, die ich in mir trage, dann verknotet sich mein Herz. Und dann geht es ihm nicht gut. Das Herz braucht diese Stimmigkeit. Das bedeutet nun nicht, dass ich jedem alles auf die Nase binden muss, was ich denke. Weil das ist auch gar nicht gut. Ich denke auch nicht, alles, was ich denke, ist richtig. Ja, ich irre ja auch hin und wieder. Und selbst wenn ich was richtig sehe innerlich, muss das auch nicht jeder wissen. Aber wenn ich etwas sage, dann sollte es wahr sein und stimmig sein und übereinstimmen mit den Überzeugungen, den tiefen Werten und Überzeugungen, die ich auch in mir trage. Im Jakobusbrief heißt es in Kapitel 3, dass unsere Zunge ein Steuerruder ist, mit denen wir tatsächlich den Körper steuern, also unser Leben. Also es gibt sozusagen so einen tiefen Ruder im Herzen, aber auch die Zunge ist so ein Steuerruder. Und wenn ich mit der Zunge in eine andere Richtung steuere und mit dem Herzen in diese Richtung, dann habe ich einen Konflikt. Den spüren manche, ne? Ich auch immer wieder mal. Und dann ist es wichtig, hier Stimmigkeit hineinzubekommen. Mit unseren Worten beeinflussen wir nicht nur andere Menschen, sondern auch uns selbst, die Integrität unseres Herzens. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich sage, ich kann Pierik einfach nicht vergeben. Also ich habe ihm nichts zu vergeben, deshalb habe ich ihn ausgesucht. Oder ob ich sage, ich will ihm nicht vergeben. Was dann eher der Wahrheit entsprechen würde. Ne? Aber was ja nie passieren wird, hoffe ich. Aber damit habe ich auch großen Einfluss auf mich. Im Epheserbrief, Kapitel 4, würde ich euch empfehlen, mal zu lesen. Nur ein ganz kleiner Ausschnitt, da heißt es, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ach, wohltun, das ist so dieser Strom des Lebens, der hier rauskommt. Das nächste, deine Augen sollen gerade ausschauen und deine Blicke richte nach vorn. Ganz spannend, ich glaube, es gibt auch eine direkte Verbindung vom Herzen zu den Augen. Jesus sagt mal, die Augen sind das Fenster in unser Inneres. Und das ist wichtig, dass dieses Fenster klar ist und sauber ist und dass da das Licht Gottes reinfallen kann und auch die Wahrheit Gottes hinausleuchtet. Gott legt mir und wahrscheinlich dir auch immer wieder wichtige Dinge auf das Herz, aber ich merke, wenn sie Realität werden sollen, also wenn ich Ziele habe, dann muss ich sie auch fokussieren und das Ziel fest im Auge behalten. Ich beschäftige mich laienhaft, muss ich sagen, ein bisschen mit der Fotografie. Und ich habe gelernt oder bin dabei zu lernen, dass ein Foto viel interessanter ist, wenn ein Motiv in einem großen Bild scharf gestellt ist und alles andere so ein bisschen unscharf ist. Ja, und dass das eigentlich dann dieses Fokussieren, dass das wichtig ist. Und vor kurzem habe ich dann mal ein bisschen experimentiert und finde, dass dieses Foto das so gut zum Ausdruck bringt. Fokussiere auf deine Prioritäten. Also das ist jetzt nicht meine Priorität, aber gut, ja. Ja. Was ich dabei gemerkt habe, ist, das ist so eine Priorität oder was ich jetzt wirklich priorisieren will, da muss ich mich wirklich anstrengen. Ich muss dann wirklich so dastehen und dann, Moment, sonst funktioniert es nicht. Also,
Es ist wie bei der Jagd. Und das gefällt mir als Mann. Ich habe gedacht, boah, cool, dass man fotografieren kann, das ist so ähnlich wie Jagen. Da ich ja das kein Gewehr habe. Irgendwie muss man ja da mal diese Dinge auch ausleben, ne? Aber unser Herz hat Prioritäten, wir müssen fokussieren. Ne? Deine Augen sollen darauf schauen. Also meine Prioritäten, klar, die Beziehung zu meiner Frau. Denken wir an David, ne? Er hat diese Priorität verändert. Was ist da draus geworden? Wenn wir Eltern sind, auch unsere Vaterschaft, Beziehung zu unseren Kindern, also gerade als Väter oder Mütter dann, die Vision unserer Gemeinde, Heimat geben, Gottes Liebe erleben. Hey, ich bin so dankbar für unser tolles Team. Wir teilen das und das ist auch etwas, wo man merkt, das muss man fokussieren. Da mache ich mir Gedanken drüber. Was bedeutet das eigentlich, dass wir Menschen Heimat geben wollen, Gottes Liebe erfahrbar machen wollen, wirklich da dranbleiben und das durchbuchstabieren. Freundschaften aufbauen. Ich merke, ich werde älter, ne? Du auch übrigens. Ist ja gut, aber was ist wirklich wichtig? Dann sage ich, ja, Beziehungen sind wichtig, aber die kommen nicht von selbst. Fit bleiben. An Not nicht vorübergehen. So wie jetzt mit Mosambik, wo ich eine WhatsApp diese Woche gekriegt habe, mit tränenden Augen, jemand mir gesagt hat, schau dir mal diese Stadt Beira an. In Mosambik, wie schrecklich die aussieht. Das hat mich total berührt und ich bin so dankbar, dass wir heute dafür sammeln konnten. Oder auch meine Berufung weiterzuentwickeln. Und so viele Dinge. Aber das ist wichtig, dass wir sie fokussieren. Können wir weiterklicken. Ebne die Straße für deinen Fuß und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab, weder rechts noch links. Halt deinen Fuß vom Bösen zurück. Der letzte Punkt, folge Jesus nach. Wir stehen immer wieder vor der Frage, welchen Weg soll ich jetzt einschlagen? Was sind die nächsten Schritte? Und dabei stehen wir ja alle an sehr unterschiedlichen Punkten und in unterschiedlichen Lebensphasen. Aber ich glaube, eine Sache ist für uns alle gültig. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Und er schenkt dir sein Wort. Und er schenkt dir seine Gegenwart. Und das Wort Gottes ist Jesus Christus, sagt die Bibel. Seine Person, in ihm kommt Gott selber zu dir und zu mir und er spricht zu uns. Und da heißt es, dieses Wort bringt Leben und Gesundheit und Heilung in dein Leben. Und Gott möchte, dass du einen Weg des Lebens gehst, der Gutes und Segen in diese Welt bringt. Also Liebe heißt ja auch, dass es gut ist für andere. Wie dieser Strom, der vom Herzen ausgeht. Und es wird nicht ohne Leid sein, dieser Weg. Und ist nicht ohne Leid, aber er ist voller Liebe und voller Segen. Gott möchte, dass du deinen ganz persönlichen Weg findest. Es gibt ja nicht den Standardweg. Die Christen wurden in der Anfangszeit als Anhänger des Weges bezeichnet, weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er ist gekommen, um unsere Herzen wieder in Ordnung zu bringen. Er ist für unsere Schuld gestorben und auferstanden und uns bereit, uns zu vergeben und uns neue Herzen zu schenken, immer wieder auch. Und durch ihn spricht Gott zu uns und sagt, mein Sohn, meine Tochter, hör auf meine Stimme. Und seine Vergebung, seine Liebe, seine Weisheit entgiften unsere Herzen immer wieder, wenn wir unsere Herzen an sein Herz anlehnen. Und das Herz, das pumpt ja immer wieder den Lebenssaft, also das Blut, von innen nach außen in alle Körperregionen. Und genauso, denke ich, fordert uns jetzt das Wort Gottes auch heraus und ermutigt uns, dass wir jetzt wieder immer wieder von innen nach außen leben. Wir sind oft so außen geleitet, ne, so von äußeren Dingen, aber von innen nach außen zu leben. Und das ist so ein Weg des Segens. Diese Installation hier vorne finde ich total cool. Die Verbindung mit dem Kreuz. Das behütete Herz, in dem Fruchtbarkeit aufkeimt, das wirklich Leben und gute Dinge von Gott her in sich trägt. Und dann eben so ein Strom des Segens, der hineinfließt in diese Welt. Das wäre schön, wenn wir dieses Bild mitnehmen würden. Wenn du dich darauf fokussierst, auch in dieser Woche, daran immer wieder denkst, auch in dieser Zeit vor bis zu Ostern, wo du vielleicht auch sagst, ich will auf bestimmte Dinge verzichten oder mehr beten, ich will wirklich Gott suchen. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Nimm Platz am Herzen Gottes, achte auf Gottes Worte, achte auf deine Worte, fokussiere Gottes Prioritäten, folge Jesus nach. Die PowerPoint stellen wir auch ins Internet. Die Predigt kann man sich dort auch nochmal anhören, wenn man möchte. Oder auch diese Präsentation anschauen. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Und möchte dich einladen, wenn du magst, jetzt die Augen zu schließen und ruhig zu werden. Einen Augenblick stille zu sein, dich bei Gott anzulehnen, bei Jesus, dein Herz zu ihm zu bringen. Und dann würde ich ein Gebet sprechen, mit dem du dich gerne identifizieren darfst. Lieber Herr Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass ich dir willkommen bin, dass du dich freust, wenn du mich siehst. Danke auch für mein Herz. Vergib mir, wo ich es vernachlässigt habe und wo Gift hineingekommen ist. Ich halte dir das alles jetzt hin und bitte dich, vergib mir und reinige mich. Und danke, dass du es tust. Ich lehne mich jetzt bei dir an. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht sind manche hier, die noch nie sich wirklich angelehnt haben bei Jesus. Und ich lade dich ein, das zu tun. Vielleicht tust du es auch wieder neu. Vater, sprich jetzt zu mir Worte des Lebens. Ich bitte dich, sprich auch Worte des Lebens hier zu uns allen. Und du weißt, jeder braucht vielleicht ein bisschen anderes Wort. Komm, Heiliger Geist, und sprich. Hilf mir, auf deine Worte zu achten, Herr. Hilf mir, die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Ich will dir nachfolgen, Herr, und vertraue mich und mein Herz dir an. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich danke dir in Jesu Namen. Amen.